Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
Hallo, liebe Mitläuferinnen und Mitläufers. Wir melden uns aus Buchforst, einem Stadtteil, den wir in der letzten Folge aus Ports gezogen haben. Und auch heute darf ich diese Folge nicht alleine machen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich Diana auch wieder an meiner Seite begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen, Diana.
Hallo Julius, ich merke gerade, ich sitze sehr weit von dir entfernt. Geht das mit dem...
Dann komm doch näher ran.
Ja.
Ich trau dich.
Ich komme mal bei dich bei. Ja, genau. Ja, ich freue mich auch, vor allen Dingen, weil wir ein Fädel in der letzten Folge gezogen haben, also Buchforst, das so nah an meiner Wohnung liegt, dass wir da jetzt einfach zu Fuß rüber schlendern konnten. Das war herrlich, fand ich.
Ja, es war ein schöner sommerlicher Spaziergang auf so einen Donnerstagabend, den wir heute haben. Und das hatten wir wirklich schon lange nicht mehr. In letzter Zeit, habt ihr auch mitbekommen, mussten wir echt Auto fahren, um diese Fädel uns anzugucken, in denen wir so waren. Und ganz recht, genau wie du gesagt hast, das kann ich auch direkt mal einleitend sagen. Buchforst liegt neben Mülheim, also im Rechtsrheinischen, und gehört auch zum Stadtbezirk Mülheim. Und ich habe gemerkt bei der Recherche, dass wir die Fädel um Buchforst drumherum uns auch schon alle mal angeguckt haben in Folgen. Also Buchheim liegt nämlich, wird so ein bisschen eingekreist in... Oder wolltest du dazu was sagen?
Ja, mir ist nur aufgefallen, dass du da gerade das gemacht hast, was ich schon die ganzen letzten Tage mache, nämlich du hast Buchheim gesagt.
Genau, das tut mir leid, aber das ist auch gar nicht ganz falsch, denn es grenzt auch an Buchheim. In diesem Fädel waren wir nämlich schon. Ihr erinnert euch, das berühmte Fädel, in dem die legendäre Fernsehfamilie Fußbräuch nämlich wohnte und vielleicht in Teilen noch wohnt. Annemie müsste da, glaube ich, immer noch wohnen. Genau, Fred ist ja leider verstorben. Aber ja, genau, Buchforst grenzt im Osten an den Stadtteil Buchheim. Ist ein bisschen schwierig. Im Süden an den Stadtteil Kalk, den haben wir uns ja auch schon mal angeguckt. Ich erinnere mich, das war noch zu Corona-Zeiten. Und dann im Westen und Norden an Mülheim und wie gerade schon gesagt, gehört es auch zum Stadtbezirk Mülheim. Mülheim, das ist ja das Fädel, in dem du lebst. Das haben wir uns ja auch schon mal ganz genau angeguckt und unter die Lupe genommen hier in unserem kleinen Podcast-Format. Und heute wollen wir uns dieses Buchforst mal angucken. Frage zu Beginn, wie wollen wir das Ganze uns anschauen? Wollen wir ja erstmal allgemein noch was über Buchforst sagen oder wollen wir direkt einen Deep Dive von irgendeinem Thema machen?
Sag doch erstmal vielleicht ein bisschen die allgemeinen Eckdaten zu Buchforst, dann kann ich ja was zur Bevölkerungsstatistik noch sagen.
Sehr gut. Ich muss eingangs sagen, ihr kennt es, wir machen immer so einen kleinen Geschichtsabriss oder wie ich sage, Geschi-Abriss. Als alter Geschi-LKler, auch das ist einfach nur peinlich, wenn ich das sage, wenn man so überlegt, was wir hier so über Geschichte dieser Fädel erzählen. Aber diesmal möchte ich weglassen, dass da auch schon die Römer mal einen Stein mit der Sandale umgetreten haben und die Franzosen und die Preußen natürlich auch mal Buchheim irgendwie gesehen haben. Weil Buchforst war, wie der Name schon sagt, über viele Jahrhunderte einfach ein ausgedehntes Waldgebiet. Also da war nicht viel los, Leute, deswegen kann man das abkürzen. Es war nur an wenigen Stellen besiedelt tatsächlich und erst im 19. Jahrhundert wurde das Gebiet, was damals eben dieses Waldgebiet zwischen Mülheim und Kalk lag, zunehmend zu einem Siedlungsbereich, was vor allem daran lag, dass man in Mülheim, Kalk und Umgebung viele Industrie angesiedelt hatte und man jetzt einfach Wohnfläche brauchte. Und das ist ja gerade bei unserer Fädelsbegehung irgendwie auch krass aufgefallen, dass es wirklich ein sehr wohnungsstarkes Fädel einfach ist. Ne? Überall Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen.
Genau, überall, also eine Wohnung auf der nächsten ungefähr. Also wirklich, wo man hinguckt, hier eine kleine Siedlung, da eine kleine Siedlung. Aber in meinem, also wir machen ja jede Folge, diejenigen von euch, die uns regelmäßig hören, wissen das. Auch die sogenannte, unsere Rubrik, die Mietspiegelung, wo wir uns eben angucken, wie viele Wohnungen werden denn gerade so inseriert in dem jeweiligen Fädel, das wir besprechen. Und wie viel kosten diese Wohnungen überhaupt, die es dort gibt. Und Buchforst ist jetzt irgendwie erstaunlicherweise, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, eins von den Fädeln, wo einfach gar keine Wohnungen mehr angezeigt wurden. Also ich habe auf verschiedenen Portalen geguckt, es wurde mir keine einzige freie Wohnung in Buchforst angezeigt. Das Einzige, was es gab, waren Tauschwohnungen oder Zwischenmiete.
Das ist krass. Ich meine, das ist ja dann noch wirklich, trifft ja wieder auf die ganze Stadt. Ihr habt ja auch unsere Wohnungssuchen-Folge gehört. Also es ist wirklich verdammt schwer. Aber man kann auch schon mal vorgreifend sagen, bevor wir den Fädelscheck machen, dass man da aber auch wirklich ganz nett wohnt. Also wir werden uns gleich nämlich zwei dieser Wohnanlagen genauer angucken. Das ist heute im Prinzip ein bisschen auch unser geschichtlicher Deep Dive. Ich möchte aber zuvor noch kurz ergänzen, weil wir auch dann ja noch ein bisschen über die Bevölkerungsstatistik sprechen wollen. Wann ist denn dieser Stadtteil überhaupt eingemeindet worden und seit wann wird er eigentlich Buchforst genannt? Das ist tatsächlich erst seit 1932 der Fall. Am 14. August wurde nämlich das Veedel dann eingemeindet oder wurde damit auch erst zu einem Stadtteil überhaupt durch diese Eingemeindung und hat neben auch den Namen Buchforst damit bekommen. Also ist noch gar nicht so ein altes Veedel, muss man sagen. Eigentlich hätte ich auch, wenn ich so darüber nachdenke, wir hatten uns das ja kurz angeguckt, diesen Kalker Hügel, den es ja auch in Buchforst oder der auch an Buchforst dran grenzt auf jeden Fall, dieser wahrscheinlich aufgeschüttete Berg, war ja auch interessant. Aber das, ich hätte fast lieber, wäre ich heute durch so ein Waldgebiet gegangen, weißt du, so einen alten Buchhain, das hätte doch schön gewesen. Übrigens, Buchheim daneben ist ja auch daher. Das muss also mal ein ganz tolles Waldgebiet gewesen sein, was ich mir irgendwie, wenn ich eine Zeitreise machen könnte, würde ich es mir echt gerne mal angucken. Wäre auch wahrscheinlich so eine kleine Klimaanlage für diese Stadt, wäre total schön, glaube ich.
Ja, wäre richtig schön. Ich meine, Köln braucht viele Wohnungen und die gibt es offensichtlich im Buchforst, ja. So viele, dass die Leute da auch gar nicht mehr ausziehen wollen. Aber Wald wäre natürlich auch schön gewesen, ja.
Total, habe ich mir so vorgestellt. Ich träumte mich da so hin, als ich dieses Veedel so ein bisschen vorbereitet habe und ich merke an deinem Blick, es ist dir ähnlich gegangen. Aber hol uns doch mal ab, jetzt haben wir ein bisschen schon darüber gesprochen, da werden keine Wohnungen frei. Aber wer wohnt denn da so überhaupt? Also wie ist so die Statistik?
Ja, das würde ich dich wie immer raten lassen. Also, ich habe hier von Wikipedia mir kopiert die Struktur der Bevölkerung von Köln-Buchforst Stand 2021, letzter Zensus scheinbar, vor 4 Jahren mittlerweile. Durchschnittsalter der Bevölkerung, was rätst du? Also der Kölner Durchschnitt ist 41,4.
Ich würde sagen, dass der ein bisschen jünger ist, weil gerade als wir durch das Veedel gelaufen sind, habe ich gedacht, hier gibt es richtig viele junge Leute. Ich sag mal, der ist irgendwie 39,7.
Nee, der ist 41,4.
Oh, okay. Ja, weil da waren so viele Kinder, weißt du, und Eltern und so weiter. Ich dachte, es wirkte irgendwie alles so jung irgendwie, so viele junge Leute auf der Straße. Ah ja, okay, alles klar.
Dann Ausländeranteil, der Kölner Durchschnitt ist 19,3.
Ja, ich würde sagen, Buchforst ist ein bisschen höher. Ich würde sagen 23%.
Ist sogar noch viel höher, 29,6, also fast 30%. Okay. Würde ich aber auch sagen, entspricht auch dem Stadtbild, weil eigentlich, ne, bunt, also super bunt und auch die Geschäfte, ne, also da gibt's halt zum Beispiel einen großen türkischen Supermarkt, da gibt's Shisha-Bars, da gibt's, ich glaube auch Dönerläden und all das, ich glaube schon. Ja. Würde ich schon sagen, dass das ungefähr passt. Dann gibt Wikipedia auch immer noch die Arbeitslosenquote an. Die liegt im Kölner Durchschnitt bei 8,6%. Und was glaubst du im Buchforst?
Buchforst würde ich mal sagen, liegt ein bisschen drüber, 10,7. Ich habe es heute mit meiner 7 am Ende.
Ja, ist leider auch wieder falsch und auch ein bisschen, also ein bisschen knapper, nicht so knapp daneben, 14,1%.
14,1%. Ja, aber ich habe es im Schnitt, ne, war gar nicht, die Tendenz war jedes Mal nicht ganz verkehrt, außer beim Alter, das ist ja fast genau dem Kölner Durchschnitt entspricht, ne, in dem Fall. Aber du hast recht, wenn man durch das Veedel gelaufen ist, es gab auch eine türkische Bäckerei beispielsweise und so weiter, habe ich gesehen. Also genau.
Ja, die soll übrigens auch gut sein. Du meintest die, wo auch Baklava verkauft werden, ne?
Genau, wo auch Leute davor saßen. Also da war auch irgendwie was los in dem Veedel, ne? Also es lag jetzt vielleicht auch im Sommerwetter, aber die Leute waren da schon draußen und man lief da auf jeden Fall rum, auch wenn das nur so eine ganz kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Einkaufsmeile da gibt, wo auch die, das ist die Waldeckerstraße für euch zur Orientierung, Buchheim hat ja eine Linie, eine Straßenbahnlinie, das ist die 3, ne? Ich glaube, das ist die 3, ne?
Ja, nur, dass du Buchforst meinst, ja?
Ja, Entschuldigung, Buchforst natürlich, Entschuldigung, Leute, seht es uns nach in dieser Folge. Aber Waldeckerstraße ist auf jeden Fall richtig.
Man kann da ja jetzt auch, also könnt ihr gerne ein Trinkspiel draus machen. Ja, immer wenn Julius oder ich Buchheim sagen, obwohl wir Buchforst meinen, dann müsst ihr einen Shot trinken.
Genau, das ist richtig. Ich würde jetzt an der Stelle, weil wir so viel auch über die Wohnungen gesprochen haben, vielleicht über zwei etwas herausragendere und über die Stadtfläche auch, glaube ich, oder in der Stadt bekannte, mir allerdings vor diesem Begehung von Buchforst nicht so bekannte Bauvorhaben oder schon abgeschlossen, Leute, es sind abgeschlossene Bauvorhaben, sprechen. Und das sind wirklich so, man muss sagen, früher lief das in Köln alles nochmal anders. Und zwar wollen wir mal über so wichtige, richtig große Wohnkarrees sprechen, also richtig große gebaute Wohnungen, Wohnungsflächen, die da sehr bekannt sind in Buchforst. Und das ist einmal der Blaue Hof und die Weiße Stadt. Jetzt werdet ihr euch überdenken, so, was ist das denn jetzt? Das hat tatsächlich, kann ich eingangs direkt aufklären, nur mit der Farbe der Häuser zu tun. Also die Weiße Stadt ist alles von außen weiß gestrichen, mit roten Fenstern, müsst ihr euch vorstellen. Auch ziemlich groß, wir haben auch ein Foto gemacht, könnt ihr euch bei Instagram dann gerne angucken. Und der Blaue Hof, in dem waren wir auch drin, da sind die Häuser eben blau gestrichen, daher einfach der Name. So,
Und man muss dazu sagen, wenn ihr euch das auf Instagram anguckt, man konnte das nicht abfotografieren, dass gerade die weiße Stadt, das sind ja, das ist mehrere Straßenzüge, also es sind wirklich sehr, sehr viele Wohnungen und auch dieser, wie hieß das, Blaue Hof?
Genau, der Blaue Hof, ja.
Ja, der ist auch so groß, dass ich das gar nicht in dem Instagram-Hochformat da abfotografieren konnte. Also ja, das sind ordentlich viele Wohnungen.
Das sind richtig viele Wohnungen, aber auch da, wie Diana ja gerade schon sagt, ist leider nichts frei. Aber tauchen wir vielleicht ein bisschen in die Geschichte erstmal des Blauen Hofes ein. Der ist in den Jahren 1926, 1927 durch die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, die man ja auch heute noch kennt, die GAG, nach Plänen von dem Architekten Wilhelm Ripphahn, auch dieser Name taucht in Köln öfter mal auf, der hat hier öfter Sachen gebaut. Diana hebt schon den Finger, weil sie dazu was sagen kann anscheinend.
Ja, müssen wir jetzt nicht sofort machen, aber ich würde gerne das gleich einschieben, weil ich nämlich mir dasselbe dachte. Wilhelm Ripphahn, das habe ich schon mega oft gelesen. Also bin ich mal eingestiegen da in diese Geschichte und habe eine winzig kleine Recherche betrieben. Kapitel Wilhelm Ripphahn folgt gleich.
Richtig gut. Ja, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr über den guten Herrn Ripphahn noch was erfahren wollt. Und Caspar Maria Groth, die errichteten nämlich diese Wohnsiedlung im Stile des neuen Bauens. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was ist das neue Bauen? Das ist so schlichte Bauart, hat sich orientiert aus den schon damals in den Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Wohnsiedlungen aus Holland. Genau, die man, ich mal ein bisschen kann man sagen, quadratisch praktisch gut, sagt man im Prinzip, aber eben auch solide gebaut, ne? Aber jetzt ohne Schnickschnack. Das sind jetzt keine verschnörkelten Häuser auf jeden Fall und die Hauseingänge sind auch nicht verschnörkelt. Das war einfach praktisch gemacht. Erinnerte mich so ein bisschen, wer das von euch kennt, an diesen Bauhausstil. Also einfach so praktische Flächen, alles quadratisch gehalten. Das sind jetzt auch keine Spitzdächer und so weiter. Ihr merkt schon, ich drifte so ein bisschen hin und her. Wir sind wieder in unserem Architektur-Podcast-Teil angekommen. Aber ich hoffe, ich kann euch das so ein bisschen dadurch eindrücklicher schildern, wie ihr euch das vorstellen müsst. Und auch ziemlich groß. Ich sagte zu Diana, als wir durchgelaufen sind, ich habe so ein bisschen Berlin-Vibes gekriegt, weil in Berlin gibt es auch solche Wohnblöcke auf jeden Fall, die schon Style haben. Also dieser 20er-Jahres-Stil gefällt mir ganz gut. Das Ganze ist so eingerichtet in so eine Hofsiedlung. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr seht von außen die Häuser und innen gibt es dann Höfe, die auch begrünt sind. Ein Spielplatz ist da drin. Das sah man auch im Blauen Hof ganz schön, dass es so gemacht worden ist. Beim Weißen Hof habe ich das jetzt nicht gesehen.
Was ich auch sehr schön fand, wir sind da ja jetzt gerade eben langspaziert beim Blauen Hof, also es ist wirklich ein riesiger, enormer Innenhof, der begrünt ist mit Schaukel, mit Bäumen, mit Rutsche und all dem. Genau. Und es spielten da halt auch wirklich Kinder, ja, einfach so da unten. Ich glaube, ne, da werden die wirklich noch ganz klassisch einfach mal runtergeschickt, weil die Eltern ja auch von der Wohnung aus in diesen Hof gucken können. Genau. Der Hof kann auch mit einem Tor zugemacht werden. Mhm. Das war jetzt nicht abgeschlossen. Wir konnten einfach durchgehen, ne? Aber es schallte halt dieses Kinderlachen und ja, das Spielen und so, es schallte auch so durch diesen riesigen Hof durch. Das heißt, du hörst auch, wenn die Kinder auf einmal leise sind. Also du kannst die einfach im Blick behalten so ein bisschen und du kannst sie halt auch rufen. So kenne ich es auch aus meiner Kindheit. So, jetzt gibt's Abendessen, kommt mal rein. Und das fand ich irgendwie sehr süß. Ich glaube, die spielten da irgendwie gerade so eine Art Fangenspiel oder irgendwie sowas. Es war sehr, sehr süß, muss ich sagen. Fand ich cool.
Stimmt, da hat man so ein bisschen Flashbacks gekriegt, wie das früher so lief, ne? Als die Kinder noch viel draußen gespielt haben. Genau, und das war eben auch der Sinn der Sache. Also es war für Familien errichtet worden, die auch, sage ich mal, einen kleineren Geldbeutel hatten und man denen eben ermöglichen wollte, eben aber auch vernünftig zu leben. Und die meisten der Eltern arbeiteten eben auch in den, wie gerade schon erwähnt, rundherum angesiedelten Fabriken, Firmen, die es eben in Mülheim gab, in Kalk gab und so weiter. Das Ganze wurde errichtet auf dem, also 1926, das habe ich schon gesagt, wer es in Auftrag gegeben hat, habe ich auch gesagt, aber es wurde errichtet auf dem sogenannten Kalker Feld, so hieß das Ganze. Und das ist eine Fläche, und das fand ich auch ziemlich groß, das müsste man heute, glaube ich, in Köln auch wirklich mit der Lupe noch suchen, dass man überhaupt noch eine freie Fläche findet. Aber damals gab es noch eine 180 Quadratmeter große Fläche, die dann erschlossen werden konnte. Nee. 180.000 Quadratmeter große Fläche. Und dann ist eben diese Planstadt. Man kann ja wirklich sagen, es ist eine Planstadt eben entstanden. Und die ist eben aufgeteilt worden. Einmal in den Bauabschnitt in den Blauen Hof, von dem ich gerade gesprochen habe. Und der zweite Bauabschnitt war die Weiße Stadt. Der Blaue Hof ist eben so ein viergeschossiges, nach Süden geöffnetes Bauensemble. Das hat man eben gesehen. Diana hat es gerade sehr schön geschildert mit dem offenen Hof. Der ist nach Süden hin offen.
Wie so ein eckiges Hufeisen, muss man sich das vorstellen.
Genau. Und die Weiße Stadt ist eben in so einer Zeilenbauweise, wie man das nennt, oder Zeilenbausiedlung mit eben fünfgeschossigen Mehrfamilienhäusern. Das heißt, die sind immer noch ein bisschen höher als die von dem Blauen Hof. Genau. 1932 ist das Ganze dann fertiggestellt worden. Aber es ist natürlich noch eine Bauweise, wo man sagen muss, kann man so ein bisschen sich heute die Finger nachlecken, weil egal, was man ja in Köln heutzutage anpackt, dauert eher 50 Jahre als, knapp 5 Jahre oder so, die man dafür gebraucht hat. Ich habe noch so ein bisschen zusammengefasst, was das Ganze so besonders macht. Also der Blaue Hof wurde eben von dem Architekten Wilhelm Rippan und dem Architekten Caspar Maria Groth im Stil des neuen Bauens, habe ich schon gesagt, eben entwickelt. Jetzt noch ein bisschen so ausführlicher, damit ihr euch das vielleicht auch vorstellen könnt, dass dieser Stil ist eben ein bisschen so, das sind so kubische Formen, also klare Linien, und seine Funktionsweise steht im Vordergrund, also es geht ums Wohnen. Und das habe ich aber auch gesagt, man orientierte sich an den holländischen Wohnhöfen, die ähnlich gemacht sind. Warum hat man diese Farben gewählt? Habe ich auch noch aufgeschrieben. Der Künstler Heinrich Hörle hat das entwickelt und er wollte vor allem ein charakteristisches Merkmal schaffen, also damit die eben auch ein bisschen auffallen. Deswegen hat er auch diese korallenroten Fensterrahmen gewählt, aber dazu eben das schlichte Weiß. Und bei den anderen, eben diesem Blauen Hof, hat er diese mittelgraue Fassade gewählt und dazu eben diese blauen Akzente quasi da reingemacht. Genau. Man hat diesen Hof, gerade den Blauen Hof, eben so gemacht, der sollte eben vor allem Licht hereinlassen. Er sollte lichtdurchflutet sein, was, wie wir gesehen haben, doch durchaus gelungen ist. Und die Leute sollten eben von ihren Balkon oder Loggien die Möglichkeit haben, quer zu lüften. Das heißt also, dass man auch gut Durchzug machen kann, wenn es mal heiße Tage gibt, was ich auch sehr schön fand. Seit 1988 ist das Ganze schon denkmalgeschützt, also auch schon eine ganze Weile, fast so alt wie ich bin. Und zwischen 2006 und 2010, also auch da muss ich sagen, war die Stadt Köln anscheinend noch ein bisschen schneller unterwegs, aber ist ja auch die GAG, muss man sagen, wahrscheinlich ist die einfach schneller unterwegs. Props raus an die. Wurde das Ganze komplett saniert und nach den heutigen Anforderungen nämlich angepasst, weil alle Wohngebäude haben dann nochmal Flachdächer erhalten, nochmal extra, und eine extra starke Wärmedämmung und Heizungen. Das Witzige war, die waren nämlich bis dahin gar nicht vorhanden.
Bis wann?
Bis 2006. Laut der Recherche.
Du musst ins Mikrofon.
Bis 2006, weil ich habe auf der stadtköln.de Seite dann nochmal geguckt. Ah. Ja, da müssen die also wahrscheinlich noch mit so Öfchen geheizt haben teilweise, ja.
Wow, das sind ja Berliner Verhältnisse.
Das sind Berliner Verhältnisse auf jeden Fall.
Was ja auch dazu passt, dass du eben mehrfach, als wir dort durchliefen, gesagt hast, das sieht hier aus wie in Berlin.
Hat wirklich was davon. Und wenn ihr das Ganze mal besuchen wollt, wenn ihr euch jetzt fragt, wo liegt das denn? Also, wenn ihr mit der Linie 3 aus der Stadt kommt und an der Waldecker Straße aussteigt, dann findet ihr das. Also, das seht ihr auch direkt im Prinzip. Wenn ihr von der Stadt kommt, aussteigt und dann guckt ihr direkt auf die andere Straßenseite, könnt ihr die Häuser quasi schon direkt sehen. Also, ihr findet eben Karree zwischen Waldecker, Kassler, Dortmunder und Herzstraße und das Ganze im schönen Stadtteil Buchforst.
Ich kann auch hinzufügen, ich war letztens mit der Arbeit sozusagen in Rhöndorf im Adenauerhaus. Mhm. Und dort wurde auch schon während der Führung, die wir dort durch das Wohnhaus von Konrad Adenauer gemacht haben, übrigens fantastisch. Ich kann es jedem empfehlen, das mal so als kleiner Tipp von der Seite. Wer sich für Konrad Adenauer interessiert oder auch einfach nur für einen verdammt schönen Garten mal sehen will, besucht dieses Konrad-Adenauer-Haus. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Erstmal ist dieses kleine Örtchen Rhöndorf am Rhein super, also wirklich winzig klein, aber sehr, sehr schön und wirklich idyllisch. Und Konrad Adenauer hatte einen unfassbaren Garten dort zu Hause, der bis heute von einem ganzen Team gepflegt wird und im Urzustand erhalten wird. Das heißt, jeder Rosenstock, der da verwelkt, wird ausgetauscht gegen einen anderen Rosenstock, der aber von derselben Sorte ist, was gar nicht so einfach ist, weil die Sorten mittlerweile ja super alt sind. Und Konrad Adenauer liebte Rosen, deswegen sind da überall Rosen in diesem Garten, aber es sind auch andere Pflanzen dort. Es ist wirklich einfach wunderschön dort. Naja, und dort auf jeden Fall Die Frau, die uns da durchgeführt hat, hat eben erzählt, ja, Konrad Adenauer, der war auch, ja, kam aus selber aus einfachen Verhältnissen und war auch für die einfachen Leute. Dem war eben wichtig, ganz viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das hat er eben gemacht, unter anderem mit der Weißen Stadt. Also bei dieser Führung berichten die auch tatsächlich von der Weißen Stadt in Köln-Buchforst. Das fand ich interessant, habe das dann auch noch mal nachgelesen. Also Adenauer war zur Zeit, als das Projekt losging, eben Oberbürgermeister von Köln und hat sich dann eben auch für den Bau da eingesetzt von der Weißen Stadt. Dem ging es eben darum, dass da quasi der Wohnungsbau einfach auch modernisiert wird, ne? Und so kam das eben. Das war sozusagen Teil der Modernisierungsbemühungen in Köln. Genau. Und wenn du möchtest, könnte ich diesen Zeitpunkt auch gerade nutzen, um noch was über Wilhelm Rippan einzuführen.
Ja, sehr gerne. Ich wollte nur ganz kurz noch einstreuen. Wir waren ja auch schon mal im Veedel Mauenheim. Das haben wir uns ja auch schon mal angeguckt. Und da gab es ja ein ganz ähnliches Karree, erinnerst du dich noch? Da waren wir drin und da war das ja auch so, das war mehr so bräunlich gehalten, aber da hatte ja auch Konrad Adenauer damals, meine ich, dass wir das damals auch schon erzählt hätten, auch schon so ein bisschen die Finger drauf. Und da gab es ja genau auch das. Das war ja auch das Highlight dieses kleinen Veedels, Mauenheim, aber das weiß ich auf jeden Fall auch noch. Also da wurde sowas auch gebaut.
Das war der Grüne Hof.
Genau, der Grüne Hof, ja.
Ebenfalls erbaut von Wilhelm Rippan.
Dann? Schieß jetzt los, was macht dieser Wilhelm Rippan? Ich weiß nur, es gibt am Neumarkt irgendwie so eine Kaschemme oder sowas, die jetzt irgendwie Rippan. Oder ist das gar keine Kaschemme? Vielleicht weißt du das auch.
Nee, darüber weiß ich leider nichts. Ist das eine Kaschemme im Sinne von Kneipe?
Ja, vielleicht ist das auch gar nicht. Aber wenn ihr das wisst, schreibt uns einfach. Ihr wisst ja Bescheid. Ich weiß leider wirklich nicht. Ich habe das aus der 1 oft schon ganz oft gesehen. Das ist neben diesem Kölner Kunstverein Sachen. Da steht immer irgendwas von Rippan. Also muss ja irgendwas mit dem zu tun haben.
Eine Rippan-Ausstellung möglicherweise?
Ja, ich weiß nicht.
Okay, also
dünnes Eis.
Rippan kann man ganz kurz und knapp sagen, einer der bedeutendsten Kölner Architekten überhaupt, hat sehr viele Sachen gebaut, die man kennt. Und ich habe jetzt nur einen winzig kleinen Auszug. Mhm. Es ist eine immense Liste. Es ist unglaublich, wie viel der gemacht hat. Deswegen hier nur kleinere Sachen oder nicht kleinere Sachen, sondern Sachen, die mir persönlich was sagten.
Ja.
Von 1922 bis 1924 hat er eben die Wohnanlage Grüner Hof mitgebaut in Köln-Mauenheim oder da stand irgendwas von Erweiterung. Vielleicht hat er auch nur die Erweiterung dessen gemacht. Dann außerdem, du kennst es auch, das Restaurant Bastei am Rheinufer, das schon lange, glaube ich, nicht mehr als Restaurant genutzt wird.
In welchem Stadtteil liegt das nochmal?
Das ist Richtung... Ich glaube, Zoobrücke fast.
Ah, ja. Mhm.
Das ist einfach dieses.
Ja, das kenne ich, das kenne ich, ja.
Runde, mhm. Dieses runde Gebäude.
Ja.
Ich glaube, das wird schon, jetzt wird schon lange nicht mehr als Restaurant.
Wie so viele Sachen in Köln, ja.
About 1924. Dann 1927 bis 32 die Siedlung Kalkerfeld in Köln, heutiges Köln-Buchforst, genau diese.
Der Weiße Hof und der Blaue, der Blaue Hof, Entschuldigung, und die Weiße Stadt.
Genau. 1948 Satori-Seele in der Friesenstraße in Köln. Dazwischen kamen natürlich noch ganz viele andere Sachen. 51 das Wohnhaus für Josef Haubrecht, also Privatwohnhaus, der bekannte Expressionist, der in Köln-Müngersdorf lebte. Dann 1954 bis 57 die Kölner Oper. Das dauerte damals nur 3 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ja, genau, also das war quasi die letzte Version der Kölner Oper, die jetzt schon seit sehr langer Zeit umgebaut wird mit sehr, sehr viel Geld.
Ist das grausam, ey.
Die kam dann ursprünglich von Wilhelm Rippan. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben von 59 bis 62 das Kölner Schauspielhaus.
Wahnsinn. Also ich wünsche mir, hat er nicht einen Sohn oder so, der Bock hätte, das vielleicht hier auch zu übernehmen in Köln und dann ist Rippan back, weißt du? Und dann läuft das hier auch wieder mit den Bauten. Also ich meine, was der in der kurzen Zeit geschafft hat und hier kriegst du noch nicht mal in 3 Jahren geschissen, die Mülheimer Brücke zu sanieren. Also es ist schon heftiger Scheiß. Ich wünsche mir, dass diese Familie wieder in Architektur macht und zurückkommt.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, das war mein kleiner Exkurs zu Wilhelm Rippan. Jetzt wissen wir auch, dass das einfach ein krasser Dude war.
Wirklich ein krasser Baumeister, also ganz anders als man das so vielleicht aus Asterix und Kleopatra kennt. Der Architekt kann ja nicht so viel, aber der so stelle ich mir die heutigen Kölner Architekten vor, wenn ich diesen Film sehe. Guckt euch nochmal an, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, aber was der so baut, der Architekt bei Kleopatra, das ist ja ähnlich wie was heute in Köln so gebaut wird. Damit sind wir auch schon quasi wirklich an der Stelle angekommen, wo ich nichts mehr zu Buchforst groß zu erzählen habe. Ich kann nicht, du hast es schon einleitend gesagt, ich kann jetzt auch nicht die schöne Überleitung machen zur Mietspiegelung, weil es gibt ja, wie du gesagt hast, keine Mieten. Wie das da so ist, wie das da so aussieht und wie das so auf uns gewirkt hat, das haben wir auch erzählt. Was wir uns nicht angucken konnten, war diesen Kalker Hügel. Leider war da so ein Bauzaun davor, wie auch so häufig in Köln. Also konnten wir leider diese Rampe, die nicht hochgehen. Aber der ist ja sowieso zweigeteilt. Der gehört zu einer Hälfte auch zu Kalk, zur anderen Hälfte zu Buchforst wohl so ein bisschen. Deswegen haben wir da, glaube ich, auch nicht weiter was verpasst. Aber Diana klopft mir gerade auf die Schulter oder auf den Schenkel und will da was einschieben.
Genau, ich hätte nämlich ziemlich viel vorbereitet zum Kalkberg, weil das ja nämlich wirklich eine Kölner Komödie par excellence.
Dann hau raus, das wollen wir hören.
Also, der Kalkberg, auch Monte Kalk genannt natürlich. Das ist eine künstliche Erhebung, liegt halt in der Nordwestecke des Stadtteils Kalk, aber auch eben im Stadtteil Buchforst mit drin, da so im Winkel, wo es auch zur Stadtautobahn geht. Und auch, wie wir jetzt gerade eben festgestellt haben, wie heißt dieser Musikladen, der da direkt?
Der Music Store.
Genau, direkt daneben ist dieser große Music Store, vielleicht sagt euch das was. Und zwar entstanden ist dieser Berg, ich weiß gar nicht genau, wie hoch er ist, durch Aufschüttung von Abfällen. Da stand nämlich früher in der Nähe eine Chemiefabrik, die chemische Fabrik Kalk CFK. Von 1999 bis 2004 wurde dann diese Deponie mit einer 50 Zentimeter starken Lehmschicht überdeckt, damit eben kein Oberflächenwasser zur Ausschwemmung von Schadstoffen im Grundwasser führt. Ne? Also wenn es regnet und das dann absickert und so weiter, das sollte nämlich nicht passieren. Und so hat man da eben eine dicke Lehmschicht drüber gepackt. Heute ist das so mit Gras bewachsen, kann man sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob da sogar mittlerweile Bäume draufstehen, das weiß ich gar nicht. Aber da das ja erst...
Also vereinzelt habe ich gesehen auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Dann steht da außerdem obendrauf seit fast 10 Jahren ein so in weiße Planen eingepacktes Bauwerk. Das sollte nämlich mal ein Hangar werden für Piloten beziehungsweise für Notärzte und Rettungssanitäter. Da sollte quasi, einfach für Notfälle sollten da eben Rettungshelikopter starten.
Ah, okay, das habe ich mich nämlich aus dem Zug raus, sieht man das nämlich auch, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie in Richtung Deutz mit dem Zug reinfahrt, dann könnt ihr diesen Hügel nämlich auch sehen. Und ich habe mich schon immer gefragt, was das da oben eigentlich für ein komisches Gebäude ist.
Ja, man hat das da hingebaut, das ist ja auch eine gute Sache, weil anscheinend starten diese Notfallhelikopter aktuell noch vom Köln-Bonner Flughafen. Das ist natürlich, je nachdem, wo die hin müssen, einfach ein bisschen weit weg. Ja. Und man wollte das deswegen auch mehr in die Innenstadt verlagern, damit die auch mal schnell irgendwo sein können. Blöd ist nur, dass man scheinbar einfach vergessen hatte, dass das einfach auf Müll gebaut ist, das Ganze. Das heißt, die haben da dieses Gebäude, diesen Hangar hingebaut und relativ schnell festgestellt, die ganze Scheiße sackt uns ab. Die konnten noch nicht mal mehr die Türen da einbauen, weil sich da schon so alles verzogen hatte in dem Gebäude, dass man gar keine Türen mehr einsetzen konnte. Und dann seitdem steht das da oben und es ist einfach seitdem nichts mehr passiert damit. Also gab es jetzt, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, endlich mal einen Beschluss der Stadt Köln, dass man eben diesen Hangar nicht mehr weiterbaut. Aber was damit sonst passieren könnte, das ist bisher noch nicht beschlossen. Es gibt da wohl verschiedene Bürgerinitiativen. Ich habe jetzt vergessen, was die sich gewünscht haben, was da gemacht werden soll. Aber dass dieser Hangar da nicht weitergebaut wird, das steht fest. Und der Kalkberg, zumindest haben wir es ebenso gesehen, ist auf jeden Fall abgesperrt, ja, auch man kann nicht hochgehen.
Ja. Ach krass, ey, was immer alles passiert in dieser Stadt. Wahnsinn. Aber egal, wohin man blickt, ne? Überall sind so eigentlich gut gemeinte auch teilweise Bauvorhaben, die aber nie abgeschlossen werden können, ne? Ich meine, das mit der Mülheimer Brücke ist ja zum Beispiel auch an sich gut gemeint, aber wird auch nie abgeschlossen.
Ja, es ist halt.
Weil es macht ja total Sinn, ne? So einen Hubschrauberlandeplatz dahin zu machen, weil du bist ja wirklich sehr zentral. Das ist ja quasi Kalk, Deutz, die Ecke. Mit dem Heli bist du halt super schnell noch in der Innenstadt oder auch auf der anderen Rheinseite und so. Aber dass man das eigentlich dann einfach nicht mehr wusste, dass es einfach auf Müll errichtet ist, ist einfach crazy.
Das verstehe ich auch nicht. Das ist wirklich ein Skandal meiner Meinung nach, wie man das nicht mit einbeziehen oder einberechnen konnte, dass mit Lehm aufgeschütteter Müllberg nicht ab, also dass der natürlich absacken wird, wenn man da was ganz Schweres drauf baut. Und ich meine, da sollten ja also Notärzte und so stationiert werden. Ja. Und ich meine, auf sowas Unsicherem, das ist doch eine absolute Schnapsidee. Das mit der Mülheimer Brücke, dass die natürlich saniert werden muss, weil die ein historisches Bauwerk ist, das verstehe ich. Aber ja, das ist halt einfach öffentlicher Dienst und die Leute, die teilweise dafür zuständig sind, die Gelder freizugeben, die kennen sich halt nicht mit Brückenbau aus. Dann müssen die Firmen engagieren, von denen sie gar nicht wissen, ob die gut sind oder nicht. Die wissen nur, ah ja, die Firma, die hat jetzt am wenigsten Geld geboten, um diesen Job zu machen. Die müssen wir jetzt nehmen, damit wir keine Steuergelder verschwenden. Und am Ende führt das meistens dazu, dass Steuergelder doch verschwendet werden.
Altbekanntes Problem, das ist auf jeden Fall so. Aber das mit dem Müllberg, klar, das muss man nochmal auf einem anderen Stück Papier sehen, aber ich finde es schon krass. Es scheint aber ja dann, weißt du, ich stelle mir so vor, so, das muss ja irgendwo mal aufgezeichnet worden sein. Das wusste man nicht wegen den Unterlagen oder so wahrscheinlich, ne? Wo sind die und was ist eigentlich mit diesem Kalkberg da los oder Kalkhügel? Das Witzige war, das scheint aber ja nicht nur ein Problem jetzt von Köln zu sein, weil ich weiß noch, ich bin ja in Euskirchen zur Schule gegangen und da, in dem Gymnasium, in dem ich war, da war es nämlich so, dass unser Religionslehrer erzählt hat, als dieses Gymnasium in den 60er Jahren gebaut worden ist, haben die auch versucht, solche riesen Pfosten in die Erde zu rammen und haben sich die ganze Zeit gefragt, ey, warum hält denn das nicht? Weil, selber Grund, die haben ewig nicht gehalten, weil das auch auf einer ehemaligen Mülldeponie errichtet wurde, dieses Gymnasium. Und dann wusste man das aber nicht mehr. Und das ist doch crazy. Also es scheint auf jeden Fall, es ist nicht nur ein Köln-Problem. Es gibt das ja auch mal Land auf, Land ab, solche Geschichten. Aber das fiel mir nur gerade wegen diesem Müllberg nochmal ein. Das ist im Prinzip genau dasselbe gewesen. Nur da haben sie es durchgezogen.
Ja, verrückt.
Aber man hat sich eben die ganze Zeit gewundert, warum diese Betonträger einfach nicht halten im Boden. Und dann irgendwann, ach so, das ist ja hier Müll, ehemalige Mülldeponie, verrückt.
Ich frage mich halt, wie das sein kann, dass das nicht mal jemand nachschlägt kurz. Was war denn früher hier?
Ja, wo fängst du da an, ne? Ich meine, gehst du da ins Stadtarchiv, fängst bei Adam und Eva an, ne? Ist natürlich auch schwierig, ne? Also manchmal denke ich mir das, weißt du, dann denkst du ja, bei so einem Hügel, der halt stadtweit zu sehen ist, verstehe ich es noch, ne? Aber jetzt, also dass man das nicht geprüft hat, das finde ich verrückt. Aber
Mülldeponie ist ja nicht so alt wie Adam und Eva. Die ist dann irgendwann im 21. Jahrhundert gebaut, oder nicht? Oder
im 21.
Oder im 20. meinetwegen.
Ja, vielleicht war das so, aber es scheint ja auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, scheint ja auf jeden Fall ein Punkt zu sein, dass man in der Stadt oder in Städten, Stadtverwaltung nicht guckt vorher, was ist da eigentlich vorher, oder nicht richtig guckt teilweise, was ist da eigentlich vorher drunter gewesen unter diesem jetzt zu bebauenden Gelände. Gott sei Dank hat das noch geklappt mit dem blauen Hof und der weißen Stadt und da auch nochmal vielen Dank natürlich, dass du das nochmal erklärt hast, auch mit dem Herrn Rippan. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir denn noch so an unseren Rubriken dann überhaupt offen? Ich meine, das kleine Ostermännchen lassen wir heute mal ausfallen. Wir hatten im letzten Fehljahr Ports, machen wir aber nochmal, würde ich sagen. Ports hat ein kleines Ostermännchen verdient. Ob Buchforst eins bekommt, werden wir sehen, aber Ports fand ich mit der Lage am Rhein und so weiter und das Fehl bewerten wir ja auch noch am Ende dieser Folge. Hat es schon verdient, ein kleines Ostermännchen zu bekommen. Das reichen wir dann nach. Und dann würde ich fast sagen, hätte ich jetzt mal ein bisschen Bock auf das Vokabelheftchen. Hier kommt das Vokabelheftchen.
Das Vokabelheftchen.
Willkommen zu einer Special Edition des Vokabelheftchens. Ich habe gedacht, heute machen wir es mal ein kleines bisschen anders, so wie du ja letztens schon, was war das, den Ruhrpott-Slang oder Duisburger-Slang?
Ja, das waren Ruhrgebietsvokabeln, genau.
Ja, genau, hat mir sehr gut gefallen. Heute haben wir Vokabelheftchen, die Redensart-Edition. Also, kölsche Redensarten und du musst erraten, was das was einem die Redensart sagen soll. Also du kannst einmal, wenn du möchtest, wenn das überhaupt nötig ist, sagen, was das wörtlich übersetzt heißt. Aber dann würde ich auch gerne von dir wissen, was du meinst, was die Redensart bedeutet.
Okay, also die Bedeutung dahinter ist auch wichtig. Ja, schieß los, ich bin gespannt.
Genau. Erste Redensart. Ich habe tatsächlich 4 rausgesucht diesmal, weil ich es irgendwie ganz witzig fand. Erste Redensart. Sich ob Französisch verdrücke.
Also was es jetzt heißt auf Deutsch, muss ich jetzt, glaube ich, nicht übersetzen. Was könnte die Bedeutung dahinter sein? Das könnte doch bedeuten, dass man feige davonläuft.
Ja.
Sich feige aus dem Staub machen.
Ja.
Weil ich glaube, dass es aus so einer Zeit kommt, an der der Franzose noch als der unser Feind gesehen wurde, ne, so Erster Weltkrieg-Style. Und deswegen glaube ich, dass es aus dieser Zeit kommt und dann sich eben davon machen. Weißt du, feige aus dem Staub machen.
Das ist älter, das Sprichwort. Erster Weltkrieg ist noch zu...
Dann wahrscheinlich 19. Jahrhundert, der deutsch-französische Krieg, stimmt? Aus der Zeit 1870.
Das, ich denke mal Napoleon-Zeiten. Wird
sogar noch so, ja, okay, gut, ja.
Das bedeutet, dass jemand geht, ohne sich zu verabschieden, also im Prinzip einen polnischen macht.
Ah, das war der Vorläufer davon. Mhm.
Ja, genau, oder es war einfach die regionale Auslegung davon. Ja. Diese Begrifflichkeiten polnischen machen, ne, also quasi gehen, ohne sich zu verabschieden, die heißt ja in jedem Land auch anders. Also in Deutschland heißt es einen polnischen machen, aber in Polen heißt es dann ungefähr einen französischen machen oder einen, weiß ich nicht, einen spanischen oder sowas. Und in Spanien heißt es dann einen holländischen machen oder so. Also jede Nation schiebt diese Eigenschaft irgendwie einer anderen zu. Ja, und in diesem Fall lag es natürlich daran, Franzosen haben Deutschland besetzt oder nicht Deutschland, Köln besetzt und dann hat man denen natürlich nachgesagt, dass sie öfter mal in Anführungsstrichen haben vergessen, im Wirtshaus zu bezahlen und sich einfach verdrückt haben, ohne Tschüss zu sagen, ne? Und natürlich dann auch ohne die Rechnung zu bezahlen. Ist natürlich, ja, keine Ahnung, kann man heute nicht mehr nachprüfen, aber auf jeden Fall so kam das.
Verstehe. Okay, kein Punkt für mich.
So, nächstes.
Kommentiert Diana auch gar nicht weiter.
Ja, kein Punkt für dich. Genau. Schäm dich.
Richtig, das will ich hören.
Ja. Hätte man ja mal drauf kommen können.
Ja, hätte man ja mal.
Das führt mich direkt zu unserem nächsten Sprichwort. Jetzt muss ich mal gucken, wie man es ausspricht. Der hat den Kopf nur zum Hoerpuddele.
Der hat den Kopf nur dazu da, sich die Haare zu machen oder sowas. Ja. Ist so in der Art, glaube ich, sowas wie, der hat auch nur einen Kopf zum Haare schneiden. Also, weißt du, das ist so ein bisschen, der ist blöd. Also, der ist einfach blöd.
Ja, sehr, sehr gut. Mit diesem Spruch werden liebgewonnene Menschen bezeichnet, die an Vergesslichkeit leiden oder vielleicht auch mal ein bisschen dümmlich sind. Der hat den Kopf nur zum Hoerpuddele, heißt nämlich, der hat die Haare, den Kopf nur zum Haare waschen, glaube ich. Mhm. Genau, Haare waschen heißt das. Und das bedeutet halt einfach, ne, also der Kopf nicht zum Denken da, sondern dein Kopf ist nur dafür da, dass du damit die Haare wäschst. Heißt, da ist nicht so viel los in der Rübe.
Ja, da geht's nicht so viel ab im Oberstübchen. Ja, geil, Punkt für mich.
Genau, dann nächster Spruch. Händ ming Tant Klötz, würet ming Onkel.
Ja, das ist, wenn meine Tante Eier hätte, dann wäre sie mein Onkel. Also wegen ja Klötz, kennst du ja, verwende ich ja auch öfter mal den Spruch.
Willst du sagen, welcher Spruch?
Ich habe immer die Klötzblase.
Ich sage, es ist wirklich einer der geliebten Sprüche von Julius, dass ihm mal jemand die Klötzblase kann.
Ja, genau, also damit habe ich schon richtig, oder? Ist schon direkt richtig, ne? Also, ja.
Also es ist korrekt, wie du es übersetzt hast, aber was bedeutet denn der Spruch?
Das weiß ich nicht tatsächlich.
Soll ich sagen?
Ja.
Das ist, oder vielleicht rate doch einfach mal.
Was will man denn damit ausdrücken? Wenn meine Tante Eier hätte, wäre sie mein Onkel. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich wirklich gar nicht. Keine Ahnung, null Idee. Fällt mir nichts zu ein.
Das bedeutet, also das, damit will man ausdrücken, dass etwas Wunschdenken ist.
Ach so.
Also sowas wie, dann wäre ich der Kaiser von China oder irgendwo. Oder wenn du das und das und dann bin ich der Kaiser von China oder so, sagt man ja zum Beispiel auch. Oder wenn irgendwas nicht mehr rückgängig gemacht werden kann oder so. Also so hätte Fahrradkette mäßig.
Ah, okay, nee, da wäre ich niemals drauf gekommen. War ich ganz, ganz woanders in den Gehirnwindungen unterwegs, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, okay, kein Punkt.
Und dann hast du jetzt noch mal eine Bonusrunde, wo du noch mal einen machen kannst.
Ja, hau raus.
Schrief dir ein Mark an.
Boah, da weiß ich noch nicht mal, wie man es übersetzen soll. Keine Ahnung. Schreib dir eine Mark an? Also was anschreiben lassen, ne? Vielleicht in dem Sinne? So in der Kneipe oder im Laden? Früher konnte man ja anschreiben. So ein bisschen beleidigender ist das, ne? So ein bisschen, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen oder sowas, ne? So, nee, okay, dann weiß ich es nicht. Dann bin ich auf, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Okay, das ist ein bisschen wie der Spruch, back dir ein Eis.
Ach ja, strick dir einen Schnitzel.
Genau, das ist genau diese Art.
Aber wie soll man das erklären? Das ist halt übelst schwer.
Ne? Warte, also, schreib dir eine Mark an, heißt es natürlich, ne? Ja. Also, es ist, man sagt das quasi, wenn man vom Gegenüber genervt ist, weil derjenige, ne, der Gegenüber vielleicht denkt, dass er was besser weiß oder was besser kann und damit prahlt. Und dann soll derjenige sich halt zur Belohnung dann halt eine Mark anschreiben dürfen, was ja auch nicht viel ist, ne? Ja. So nach dem Motto, ah ja, schön für dich, schreib dir halt eine Mark an, dafür, dass du so ein kluger Typ bist, ne? Oder, also so ironisch nach dem Motto, gönn ich dir, oder, ist jetzt schön für dich, ja.
Schön für dich, genau.
Schön für dich,
ja. Ja, genau, back dir ein Eis, ja.
Ja, stark einen Punkt. Aber immerhin, ich hatte auch schon viele Runden, wo ich gar keinen Punkt hatte. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Sehr schön. Redewendung ist auch sehr cool. Macht auch Bock. Ja, das Vokabelheftchen. Das könnt ihr euch auch nochmal anhören bei vielen Folgen, wo der Punktestand genau ist im Moment. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass Diana führt, die ist da besser drin als ich. Weil die, was hast du nochmal studiert? Legasthenie oder was? Wie heißt das Fach?
Ja, Legasthenie, genau.
Sprachwissenschaft, ne?
Ja, genau.
Da hab ich, weiß man sowas.
Da habe ich eine Sprache gelernt, ja.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir halten gar nicht so lange Maul offen, wie man auch sagt. Was auch das bedeutet, könnt ihr nachgucken bei Google und anderen Suchmaschinen. So, das war das Vokabelheftchen. Und ich würde sagen, bevor wir mit der nächsten Rubrik weitermachen, weil wir haben ja noch eine, ist immerhin noch offen, das wäre der Fädelscheck, frage ich jetzt doch nochmal bei Diana nach, ob sie nicht noch zu Buchforst etwas hat oder vielleicht auch noch was zu Buchheim. Wer weiß.
Nee, ich habe nichts mehr zu Buchheim, aber zu Buchforst. Du hattest mir ja aufgetragen, lieber Julius, dass ich mal News oder Wissenswertes dazu recherchieren soll. Diesem Auftrag von dir, meinem geliebten Podcast-Partner, bin ich sehr gerne nachgekommen. Und hier kommen die News. Also...
Keine.
Bis auf die Tatsache, dass auch dort mal wieder geraubt und gemordet wird im Buchheim, Buchforst, Entschuldigung, jetzt müsst ihr wieder trinken, gab es noch eine News, die wirklich unfassbar spektakulär ist, nämlich, wir reden hier vom Jahr 2022 des Herrn. Ja. Lukas Podolski eröffnet Bolzplatz. Also, das ist unglaublich, oder? Höchstpersönlich ist er vorbeigekommen und hat den Bolzplatz im Bischofsacker eröffnet. Im Rahmen seiner Stiftung, der Lukas Podolski Stiftung, so heißt sie. Und die Stiftung und die Stadt Köln haben gemeinsame Sache gemacht und diesen Bolzplatz saniert. Und da wurde dann auch noch irgendwie das Basketballfeld, das daneben ist, mit umgestaltet und der Spielplatz auch noch mit umgestaltet. Und das hat insgesamt, ich hätte nicht gedacht, dass sowas so teuer ist, 830.000 Euro gekostet. 830.000 Euro.
Richtig teuer, ja.
Um einen Bolzplatz zu errichten, ein Basketballfeld.
Das ist aber nicht irgendein Bolzplatz, ne? Das ist der Lukas Podolski Bolzplatz.
Der Lukas Podolski.
Auch gut.
Auf jeden Fall hat die Stiftung von Poldi davon 250.000 Euro übernommen. Das ist ja schon wirklich sehr nett. Der Lukas hat auch gesagt, die Kinder, die sollen nicht so viel rumlungern. Deswegen geben wir denen jetzt hier was zu tun. Das ist ihm wichtig gewesen. Fand ich sehr nett. Und zumindest damals, 22 hat auch seine Stiftung dort wöchentlich ein kostenloses Training auf dem Bolzplatz angeboten. Auch sehr nett.
Auch sehr nett. Aber war das jetzt 20 oder 22?
22, Entschuldigung.
Weil du am Anfang 20 gesagt hast, das ist nicht schlimm, die Zahl vorne stimmt dir ja trotzdem. 20, 22, man kann das Wort 2022 nicht unter das Wort 20 sagen. Deswegen hast du es komplett richtig gemacht, alles gut. Aber es stimmt, Lukas Podolski gibt es ein paar Bolzplätze, meine ich sogar mittlerweile, über die Stadt verteilt. Einen kenne ich auch da irgendwo in der Nähe von den Kranhäusern, gibt es auch so ein Ding, unter so einer Brücke. Unter der Brücke, unter der Autos durchfahren. Wie sie heißt, unter der und über der Autos durchfahren. Ich weiß nicht, wie diese Brücke heißt, die führt auf jeden Fall auf die Schelsig und von der Schelsig wieder zurück. Ist aber nicht die Deusser, es könnte die Südbrücke sein oder sowas. Egal, so gut kenne ich mich in Köln aus, jetzt habe ich mich wieder geoutet. Und jetzt stelle ich noch ein letztes Mal die Frage, Diana, hast du denn noch was aus Buchforst? Sie nickt wieder eifrig.
Ja, und zwar habe ich noch Gastro-Empfehlungen.
Nein, das hatten wir schon voll lange nicht mehr.
Und dann bin ich auch wirklich durch. Ja. Es sind allerdings Gastro-Empfehlungen, die ich nur durchs Lesen von Online-Bewertungen gebe, nicht weil ich selber schon mal da war. Okay. Wir sind eben auch dran vorbeigelaufen, das Café Antares oder Antares, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall waren die Leute ziemlich angetan davon, dass man da sehr, sehr gut essen kann. Also ich glaube vor allen Dingen auch frühstücken kann. Da gibt es nämlich Bagels, Sandwiches und French Toast. Und ich glaube, es sieht auch sehr nett da drin aus. Eben als wir dort vorbeigegangen sind, war es auch sehr gut besucht. Das ist auch, wie eigentlich alles in Buchforst, an der Haltestelle Waldeckerstraße. Das ist der Place to be im Prinzip in Buchforst. Ansonsten gibt es da eigentlich auch, also nur um diese Haltestelle rum sind Geschäfte. Ich glaube ansonsten, das ist quasi der Kern des Veedels. Ja, ne?
Das ist auf jeden Fall der Kern des Veedels, würde ich auch sagen. Also es gibt ja noch andere Straßen, aber das ist der Kern des Veedels.
Ja. Gegenüber von Café Antares oder Antares ist auch diese Baklava-Bäckerei, die wir gesehen haben. Das sieht auch fantastisch aus. Und neben Café Antares gibt es noch die Burger Base Köln, die laut der begeisterten Online-Bewertungen, gibt es da, Zitat, beste Burger und Next Level Pommes.
Na toll. Und wir waren im Buchforster Lidl und ich habe mir dort Stangenbrot gekauft. Hätte ich das mal vorher gewusst. Egal, klingt geil. Ich glaube, ich gehe nochmal nach Buchforst und werde diese zwei Sachen abchecken oder diese drei Sachen, glaube ich, auf jeden Fall. Klingt übelst geil. Wirklich geil.
Also dieses Café würde ich schon ganz gerne machen.
Pommes Next Level? Pommes Next Level. Ich wiederhole es nochmal für alle da draußen. Fahrt nach Buchforst und esst die und schreibt uns, ob die geil sind. Ich glaube, dass die wirklich geil sind. Die sind derbe. Das hört sich wirklich so an.
Ob die wirklich Next Level sind. Ja. Und wir haben doch auch noch gesehen, dass noch was anderes neu aufgemacht hatte. Da auch irgendwas, wo du so Herzchenaugen gekriegt hast. Da waren so Hähnchen draußen, oder?
Das schien aber ein Kultimbiss zu sein, eher. So ein Hähnchenimbiss, genau, oben waren so vergoldete Hühner auch oben auf dem Dach. Ja. Sah sehr geil aus. Und wenn ihr euch die Haare schneiden lassen wollt, das wollte ich noch sagen, könnt ihr in Buchforst, geht bitte mal zum Harry Cutter. Richtig geil auch. Und sagt mal, ob das da geil ist, weil dann gehe ich da auch hin. Ich liebe nämlich so Barbershops eigentlich voll. Und der Name ist auch nochmal richtig Deluxe. Also sagt da auch gerne mal Bescheid. Wenn ihr da schon mal wart oder wenn ihr demnächst nach Buchforst fahrt, um mal einen geilen Nachmittag euch zu machen, dann geht da bitte Haare schneiden und sagt mir, ob das geil ist.
Ja, der Harry Cutter ist übrigens, hört man vielleicht nicht unbedingt, wenn man es nur hört, aber wenn man es liest und die Außenfassade sieht, dann fällt es einem sofort auf. Eine Anspielung auf Harry Potter, weil der auch so im Prinzip Harry Potter im Fassaden, im Logo eingebaut hat.
Ja, diese Schriftart genommen von den Harry Potter Filmen, habe ich wiedererkannt.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Harry Potter-artige Figur mit der Blitznarbe auf der
Stirn. Echt? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja.
Also das darf jetzt nicht J.K. Rowling hören und die Produktionsfirma von Harry Potter, aber ich denke mal, es ist sehr stark daran angelehnt, ja.
Ja, vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Name für einen Friseur und ich würde sagen, checkt ihn auch mal aus. Und jetzt, Leute, kommt tatsächlich auch schon unsere letzte Rubrik, weil Diana hat ja gesagt, sie hat nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Seit 20 Minuten eigentlich schon nicht mehr. Und deswegen kommt jetzt der
Veedelscheck.
So, von euch heiß erwartet wahrscheinlich und ja, die ganze Zeit denkt ihr euch schon so, boah, ich will nur Fädelscheck hören. Jetzt kommt der Fädelscheck für Buchforst, danach kommt noch die Bewertung von Ports und dann ziehen wir aus unserem Säckchen, wo wir das jetzt ja nur noch drin haben, wir haben ja jetzt wirklich so oldschool das jetzt hier gemacht, das nächste Fädel, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, aber machen wir erstmal den Fädelscheck. Rubrik 1.
Erste Frage, Julius, hat denn Buchforst eine gute Anbindung?
Ich würde sagen, ja, Buchforst hat tatsächlich eine gute Anbindung. Man kann da mit der S6 hinfahren beispielsweise. Also sie haben auch einen S-Bahn-Bahnhof und mit der 3.
Den ekelhaftesten S-Bahnhof aller Zeiten. Das ist so schlimm. Jedes Mal, wenn ich da lang gehe, bekreuzige ich mich quasi, weil es einfach ein Wunder ist, wenn man da nicht von einer Taube angekackt wird. Dieser komplette Bahnhof ist voller Taubenkacke. Wieso wird da nichts gegen gemacht, liebe? Wer ist dafür zuständig? Die Stadt? Die Deutsche Bahn? Keine Ahnung. Aber irgendjemand muss was dagegen machen.
Ich würde mal sagen, für die nächste Folge schreiben wir auf, Google-Bewertung, S-Bahnhof, Buchforst. Wie viele sind da schon? Und wenn es noch keine gibt, schreib du bitte die erste. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Anbindung ja, guter Punkt, aber könnte sauber, Linie 3, genau, ein paar Busse fahren da auch. Also ihr kommt da auf jeden Fall schon hin. Das ist kein Problem. Autobahn, genau, habt ihr auf jeden Fall auch. Genau.
Und E-Roller,
den habt ihr ja immer. Und E-Bike. Genau, also ihr seht schon, ihr kommt da weg und ihr kommt da auf jeden Fall auch hin. Also Punkt.
Dann gibt's da ein Bütchen.
Ja, habe ich gesehen, gibt's auf jeden Fall auch. Auch ein Punkt für Buchforst.
Gibt es da Supermärkte?
Wir waren im Lidl. Es war auch der einzige, den ich gesehen habe, aber das ist für mich schon ein Punkt. Es sollte auch ein Rewe irgendwo geben. Ich habe da so ein Linksabbieger-Ding gesehen, es kann aber schon Kalk dann sein. Gesehen habe ich ihn nicht, nur so ein Schild, Rewe nach links. Kann natürlich aber schon Kalk sein, weil Buchforst tatsächlich nicht so ein großes Fädel.
Es gibt auf jeden Fall einen großen Karadak. Also habe ich bestimmt jetzt
falsch
ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Den großen, ich sag jetzt mal türkischer Supermarkt ist das, ne?
Ja, machen wir es einfach, Punkt.
Gibt's eine Kaschemme?
Ja, da gab's die, wie hieß das nochmal, die Meetime oder wie hieß das? In so einem Laden.
Weiß ich nicht.
Fand ich so geil.
Du hast es dir gemerkt.
Nee, natürlich nicht.
Wollen wir es schnell googeln?
Nein.
Doch.
Es heißt Meetime, glaube ich.
Time
Out. Nee, es war auf jeden Fall so eine Kaschemme, die es da gab. Das war ein geiler Name. Das hatte irgendwas mit dem heutzutage, was man so macht im Homeoffice zu tun. Irgendwie sowas, ne? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich war ein bisschen, habe ich mich ein bisschen vergaloppiert. Es war im Meeting und nicht Meetime, aber es hatte immer das Wort Me mit drin. So war ich also auch dann richtig. Aber eine Kaschemme gibt es auf jeden Fall. Also ja. Punkt. Punkt für Buchforst.
Genau. Jetzt muss ich wieder zurück zur Ansicht. Gibt's Entertainment da?
Nein.
Das sagst du einfach so?
Ja, knallhart.
Okay, gut. Dann gibt's da kein Entertainment. Was ist denn mit Natur?
Nein, würde ich jetzt auch sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Und Lärm?
Ja, den gibt's da definitiv.
Ja. Okay, dann zählen wir jetzt nochmal durch. Also, gute Anbindung, ja. Bötchen, ja. Supermärkte, ja. Kaschemme, ja. Entertainment, nein. Natur, nein. Lärm, nein. Habe ich irgendwas vergessen?
Lärm, ja.
Also ja, Lärm, ja, aber das ist kein Punkt.
Also 4 Punkte.
Genau.
4 Punkte.
4 von 7.
4 von 7. Das ist okay, ne? Das ist ein guter Durchschnitt für Buchforst. Wie wir das Fädel am Ende...
Ach so. Eine Dingens haben wir vergessen. Günstige Wohnungen.
Das wissen wir ja nicht. Vermutlich gibt es die da eigentlich, weil die GAG da viel gebaut hat und diese Wohnungen sind ja meistens günstiger als der Durchschnitt. Aber das können wir jetzt nicht überprüfen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir offen. 4 von 8 Punkten für Buchforst. Und damit war's das. Das war der Fädelscheck. Und wir kommen zur Bewertung von Ports. Wie fandst du Ports?
Viel besser als gedacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht gedacht habe, dass Ports nett ist, weil es war einfach richtig nett. Also die Innenstadt da, dieses eine Sträßchen, ist natürlich jetzt nicht aufregend oder ja. So
solide, ne? Kann man machen, was man braucht, so kann man sich da besorgen, aber solide, würde ich sagen, ja. Aber die Häuser waren schön, das Karree da war, wo wir waren, war nicht schön. Und natürlich, dass man am Rhein direkt ist, natürlich der Hammer. Deswegen kriegt von mir Ports echt überraschenderweise einfach mal eine 2.
Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Also vielleicht fassen wir das mal ins Auge. Ja, High Five. Vielleicht für die Rente oder so, ja. Mal ab nach Ports oder so.
Ja, haben wir auch eine eigene Vorwahl. wisst ihr ja noch. Falls ihr es nicht wisst, dann könnt ihr euch die Folge Ports gerne nochmal anhören. Ihr findet die auf jeden Fall überall, wo es streambare Podcasts gibt. Wirklich, wir sind überall vertreten. Hört uns da gerne überall. Empfehlt uns euren Freunden, Verwandten und Bekannten. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt mit einem großen Tusch hat Diana noch was zu sagen, glaube ich, was Kleines. Und danach würden wir das nächste Fädel ziehen.
Nee, ich wollte nur sagen, mir fällt das auf, wie du aber auch sehr fachmännisch uns hier abmoderierst. Julius hat's eilig, der möchte den Podcast beenden. Dann nutzt doch mal gerade die Zeit, um das neue Fädel zu ziehen.
Ich kann das jetzt machen mit dem, aber du musst das Säckchen nehmen, ich greife rein. Das geht jetzt nämlich immer richtig schnell, Leute, weil wir es nicht mehr auf dem Handy machen. Ich greife jetzt rein und dann werde ich mal gucken, was habe ich hier gezogen. Schönes Stück Papier, so, sogar zwei, eins muss wieder weg. Und ins nächste Fädel geht es nach Junkersdorf. Aha! Ich habe nämlich neulich noch zu dir gesagt, das fehlt uns noch. Das fehlt uns noch wirklich als einziges Fädel bei mir in der Nähe. Und dann können wir wieder hinspazieren. Richtig geil. Nächstes Mal hört ihr uns aus Junkersdorf. Ich darf mich verabschieden. Folgt uns auch bei Instagram, wenn ihr das noch macht und noch Social Media affin seid. Das ist ja so ein bisschen am Abebben, aber wir sind noch da. Und wenn ihr uns raussucht, dann findet ihr uns unter Laufe Unverzelle. Das D ist wie immer stumm. Und damit hat wie immer die letzten Worte Diana.
Ja, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Also das erste Mal, dass du mir freiwillig heute das Mikrofon rüberschiebst und jetzt habe ich... Wenn ihr jetzt Julius' Gesicht sehen könntet. Ja, jetzt gehen wir einfach mal, schalten wir mal das Mikrofon aus und dann kriegst du richtig Ärger.
Sag aber noch Tschüss.
Ach so, Tschüss.
Tschüss.